Hallo bei Trending Topics. 7,5% im Euroraum, 7,2% in Österreich, 7,4% in Deutschland. Die Inflation hat Rekordhöhen erreicht und stellt immer mehr Menschen vor die große Frage, wie soll ich mein Geld am besten anlegen, damit es die Inflation nicht automatisch wegfrisst. Darauf gibt es viele Antworten und diese will ich heute mit zwei Expertinnen im Detail durchdiskutieren. Und dazu begrüße ich nun recht herzlich im Podcast Sophie Turner und Lisa Maria Uthoff vom deutsch-österreichischen Startup Beatvest, das sich als Einstiegshilfe für Unerfahrene in die Welt des Investierens sieht. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Jakob, wir freuen uns super da zu sein.
Freut mich, dass ihr euch zuschaltet. Wir sind quasi im Drei-Städte-Eck Wien, Hamburg, Berlin zugeschaltet. Bevor wir uns ins Thema Inflation und was man dagegen tun kann hineinstürzen, würde ich einmal ganz kurz bitten, damit die Hörerinnen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Stellt sich mal ganz kurz vor.
Ja, gerne. Also ich bin die Sophie, ich bin eine von den Mitgründerinnen von Beatvest. Meine andere Kollegin, Mitgründerin ist Julia, sehr sympathische Kärntnerin. Und ich investiere halt schon seit über 10 Jahren, also komme eigentlich aus der Finanzbranche, war erst im Investmentbanking und habe danach in der Finanzmarktregulierung gearbeitet, also auf in der Börsen- und Brokeraufsicht immer geschaut, dass die keinen Schmarrn machen, genau. Und dann sind wir letztes Jahr eben zum Thema gekommen. Viele Leute fragen immer, wie investiere ich denn, wie geht denn das mit den Finanzen? Und dann haben wir das Problem einfach gesehen und haben gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen jetzt eine Firma, Beatvest, die das Investieren einfacher machen wird und soll. Und dann haben wir eben Beatvest gegründet.
Alles klar, Sophie, danke. Lisa, wie bist du zum Thema Investing gekommen und was machst du bei Beatvest?
Genau, also bei Beatvest bin ich Community Manager und Financial Advisor und ich habe einen Background im Private Banking. Das heißt, ich habe mich in meiner davorigen beruflichen Karriere beschäftigt mit Private Equity, mit Hedge Funds, mit ganz normalen Aktien, mit Bonds, mit Immobilien. Und ja, meine Aufgabe ist es, das Investieren so einfach wie möglich für unsere User zu machen. Ich habe beispielsweise auch einen Newsletter, den wir einmal die Woche rausschicken, wo wir anhand von Nachrichten auch erklären, was eigentlich am Finanzmarkt los ist.
Genau. Alles klar, super. Also jetzt habe ich dann tatsächlich zwei Expertinnen hier im Call sitzen. Bevor wir uns in die einzelnen Asset-Klassen, wir haben uns da gemeinsam eine Liste gemacht, hineinstürzen, mal so ganz die große generelle Frage. Inflation hören wir alle, lesen wir jeden Tag. Was bedeutet das konkret für den Einzelnen eigentlich?
Ja, ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, darauf einzugehen, dass Inflation eigentlich für alle was anderes heißt, weil also gerade sind ja auch das, was man so besonders mitbekommen hat, die Preise an den Tankstellen sehr gestiegen. Das ist natürlich, wenn man jetzt Auto fährt, sage ich mal, ein ganz großes Thema. Dann sind aber auch Produktpreise gestiegen, gerade auch so Consumer Electronics wegen den Lieferkettenengpässen. Das ist gerade auch dadurch zu sehen, dass beispielsweise in China ganz viele Häfen geschlossen wurden. Und da ist dann auch so ein bisschen das Angebots-Nachfrage-Thema zu sehen, aber auch im Supermarkt durch die Ukraine-Krise auch ein großer Einflussfaktor, weil da einfach die Produkte nicht geliefert werden können. Genau, also man sieht einfach an ganz vielen Ecken und Enden steigen da die Preise und das ist für uns alle sehbar, fühlbar und dann auch bemerkbar im Geldbeutel am Ende.
Ja, und ganz konkret bedeutet das ja, dass die 100 Euro, die man jetzt im Geldbörsel hat oder am Bankkonto in einem Monat dann vielleicht nur mehr 95 Euro oder 93 Euro wert sind. Und jetzt fragen sich natürlich viele Leute, wie kann ich das ändern? Was kann ich dagegen tun, damit diese Geldentwertung mich nicht so hart trifft? Und man hört am Markt dann verschiedenste Dinge. Man kann in verschiedenste Asset-Klassen bei Neobrokern und so weiter investieren, in Gold, Immobilien, Aktien, Crypto-Assets, Rohstoffe und so weiter und so fort. Und jetzt würde ich Lisa, Sophie gerne mit euch die einfach Punkt für Punkt durchgehen und mal so schildern, was die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Asset-Klassen sind. Ich würde vorschlagen, fangen wir an mit Edelmetallen, mit Gold. Gilt ja immer so als Inflationshedge. Warum ist das so und wie entwickelt sich Gold?
Ja, also insgesamt kann man schon sagen, also langfristig bietet das einen Schutz gegen Inflation. Also gerade wenn man da mal aus den Graphen rauszoomt, sage ich mal, ist da schon die Tendenz steigend. Letztendlich auch gerade, wenn man sich mal so das Marktumfeld anschaut, 2019 vielleicht, da ging es ja stark um das Thema Negativzinsen und kriege ich eigentlich noch Geld auf mein Sparkonto, da konnte man schon die Flucht in Gold sehen, da ist der Goldpreis auf jeden Fall gestiegen und hatte auch einen Inflationsschutz geboten, aber wenn man sich da so ein bisschen die kurzfristigere Entwicklung anschaut, 2021, aber auch 2022, hat es dann Gold nicht geschafft, den Inflationsschutz zu bieten. Da muss man schauen, woran liegt es eigentlich? Also Gold, also der Goldpreis wird nicht nur getrieben von der Inflation, sondern besonders auch also von anderen Faktoren. Und jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Halbjahr war es dann besonders die erwartete Steigerung vom Leitzins, nämlich. Also wenn wir da sagen, die Zentralbank erhöht den Leitzins, dann kriegt man ja irgendwann wieder auch Zinsen auf sein Sparkonto. Und das macht dann praktisch auch andere Investitionen wieder attraktiver, warum die Leute dann praktisch auch das Gold rausgegangen sind letztendlich und einfach hoffen, dass es demnächst wieder bessere Zinsen gibt. So ein bisschen der Grund, warum man sagen kann, dass es auf kurzfristige Weise jetzt nicht so richtig geklappt hat mit dem Inflationsschutz, weil einfach andere Faktoren da dominanter waren. Aber auf lange Sicht kann man da schon sagen, dass Gold durch praktisch den stetigen Preisanstieg auf lange Sicht Inflationsschutz sein kann, ja.
Okay, also ich verstehe, Gold ist sicher für viele interessant, aber man sollte nicht das als ein- oder zweijähriges Investment sehen, sondern vielleicht etwas längerfristig, oder?
Ja, genau, das stimmt, richtig, ja.
Okay, noch ganz kurze Nachfrage. Es gibt ja noch andere Edelmetalle, Silber, Palladium und so weiter. Sind die auch interessant oder sind die dann volatiler als Gold und dann mit mehr Risiko behaftet?
Ja, also da muss man vor allen Dingen meiner Meinung nach schon sehr informiert im Thema sein. Also bei Gold kann man da eher schon sehen, dass der Trend nach oben sind. Andere Edelmetalle sind da schon volatiler. Da muss man sich dann genau mit auskennen. Ich sag mal, wenn man jetzt in der Chemiebranche arbeitet, vielleicht da auch irgendwie den Marktpreis kennt, da eh mit zu tun hat, dann kann man das gerne machen oder das empfiehlt sich vielleicht auch. Aber wenn man jetzt sagt, oh, ich bin jetzt neu im Business und habe jetzt noch nicht ganz so viel Erfahrung mit Investieren, sind das, glaube ich, nicht so richtige Einsteigerprodukte, sagen wir mal.
Okay, alles klar. Also Kapitel Edelmetalle hätten wir mal. Kommen wir zum nächsten. Bei uns in Österreich sagt man zu den Immobilien ja auch ganz gerne Betongold. Auch in Deutschland, in Wien, Berlin und so weiter hat man in den letzten Jahren gesehen, dass die Immobilienpreise sehr, sehr stark gestiegen sind. Kommt das daher, weil sich viele Leute denken, ich packe mein Geld jetzt lieber in Betongold und anstatt das am Konto liegen zu lassen? Und wenn ja, ist das eine gute Strategie?
Ja, also man konnte auf jeden Fall sehen, also gerade wenn man jetzt sich jetzt mal den Zeithorizont ansieht, 10 Jahre, wie stark da die Immobilienpreise gestiegen sind. Das ist auch oftmals, wurde dann so eine sogenannte 0% Finanzierung genommen. Also einfach, dass die Zinsen jetzt gerade so niedrig sind, bewegt viele Leute dann nämlich in Immobilien zu investieren, langfristiges Investment zu haben. Das auf einmal auf der einen Seite, wenn man das sieht, vom Inflationsschutz her ist es der Preisanstieg, aber auch von der anderen Seite, sagen wir mal, ich vermiete diese Immobilie und wohne da jetzt nicht selber drinne, dann kann ich ja auch die Mieten anpassen. Das heißt also, wenn jetzt die Inflation steigt, dann kann ich auch sagen, die Miete, die jetzt irgendwie vorher 600 Euro war, ist jetzt vielleicht 650 Euro und dadurch gleiche ich dann die Inflation aus. Das einzige Thema, was man dann berücksichtigen muss, gibt es irgendwo eine Mietpreisbremse zum Beispiel. Manchmal kann man die Mieten dann einfach nicht anpassen und dann ist auch wieder der Inflationsschutz begrenzt. Genau, ja. Ansonsten sage ich mal, wenn man selber in der Immobilie wohnt, schützt man sich ja automatisch gegen steigende Mieten. Das ist dann so, sage ich mal, die andere Seite der Geschichte. Genau.
Und sind Immobilieninvestments nur was quasi für die Wohlhabenden? Man muss sich ja so eine Immobilie auch leisten können. Da redet man ja gleich von Hunderttausenden Euros. Oder gibt es auch Möglichkeiten, als Kleinanleger quasi in Immobilien zu gehen? Gibt es da Angebote am Markt?
Genau, also um in Immobilien zu investieren, braucht man sich jetzt nicht direkt eine eigene Immobilie zu kaufen, sondern man kann da auch zum Beispiel in ETFs investieren oder in sogenannte REITs. Das sind dann einfach praktisch Produkte, wo man auch einsteigen kann, sage ich jetzt mal ab 20 Euro, was sich eigentlich auch ganz gut empfiehlt, weil ich Immobilien in diesen ETFs drin habe zum Beispiel, die einfach auch ganz verschiedene Nutzungsarten darstellen. Also Nutzungsarten können zum Beispiel sein Büro oder aber auch Einzelhandel, Wohnen. Und da habe ich jetzt nicht so das Klumpenrisiko, dass ich sage, ich habe jetzt nur eine Immobilie, beispielsweise in Berlin, sondern das ist dann weltweit gestreut und wie gesagt, Büro, Wohnen, Hotels, da ist alles Mögliche drin. Das empfiehlt sich eigentlich sogar noch von der Diversifikation. Und die Investmentgröße ist natürlich auch viel kleiner. Ich brauche da jetzt nicht irgendwie mit 500.000 Euro reingehen, sondern kann es mir dann schon ab 20 Euro leisten. Genau.
Okay, alles klar. Also Immobilieninvestments, durchaus interessant, verstehe ich. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist ein sehr großer Punkt, Aktien. Hat man ja gesehen, 2020, 2021 über Apps wie Robinhood und wie sie alle heißen, dass immer mehr junge Leute daran interessiert sind, in Aktien auch in Europa zu investieren. Und vor allem Tech-Aktien waren da sehr begehrt. Paradebeispiel wahrscheinlich die Tesla-Aktie, aber auch andere. Mal so ganz generell, sind Aktieninvestments ein Mittel, um der Inflation ein Schnippchen zu schlagen?
Ja, also generell muss ich da auch wieder sagen, da muss man, glaube ich, mal aus dem Graph rauszoomen. Also wenn man sich jetzt auch wieder irgendwie die letzten 4 Monate anschaut, seit Jahresbeginn, sieht der Markt ein bisschen schwierig aus. Aber wenn man da auch mal sich wieder den Zeithorizont anschaut, 10 bis 20 Jahre, kann man auf jeden Fall sagen, dass man mit Aktieninvestments allgemein gegen die Inflation vorbeugen kann, weil einfach die Rendite, die ich da pro Jahr raus habe, die Inflation praktisch schlägt. Also ich habe am Ende sogar noch ein bisschen mehr was übrig. Genau, das, wo du jetzt eben schon auf die Tech-Aktien zugekommen bist, also es war ja auch Anfang dieses Jahres stark zu sehen. Ich glaube, so Paradebeispiele sind da Meta, also Facebook oder jetzt zum Beispiel auch Netflix, die ja wirklich starke Kursstürze hingelegt hatten. Das ist auch auf der einen Seite zu sehen, auch wieder wegen der Leitzinspolitik. Also wenn jetzt nämlich die Zinsen angehoben werden, dann sind diese Werte automatisch weniger wert. Es liegt einfach daran, dass das Zukunftswerte sind, Wachstumswerte sind und die vor allen Dingen darauf basieren, auf ihren zukünftigen Zahlungsströmen letztendlich. So, und wenn jetzt die Zinsen steigen, dann werden diese zukünftigen Zahlungsströme einfach weniger wert und dadurch sinkt dann praktisch der Wert, den wir jetzt aktuell in der Gegenwart haben. Deswegen hatten die Werte in der Vergangenheit jetzt zu kämpfen. Nichtsdestotrotz muss man aber, glaube ich, sagen, und da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, dass irgendwie Technologie die Zukunft ist, dass man daran auch nicht vorbeikommen wird. Das wird sich wahrscheinlich auf lange Sicht auch wiederholen. Aber ja, dadurch halt, dass jetzt im Raum stand, dass die Leitzinsen erhöht werden, haben die Werte jetzt wirklich gekämpft zuletzt. Ja.
Okay, das heißt, für Leute, die sich für Tech-Aktien interessieren, ist es ja jetzt möglicherweise sogar ein interessanter Zeitpunkt, weil einige davon, zumindest Netflix, Meta, zeitweise auch Tesla, stark gefallen sind. Das heißt, man kauft eigentlich vergleichsweise günstig ein im Vergleich zu den letzten Monaten, oder?
Genau, absolut. Also das kann man auch als Chance sehen. Das ist jetzt nicht immer nur schlecht und genau, ja. Der Markt kann nicht immer nach oben gehen, sonst wird der Markt auch gar nicht funktionieren. Von daher ist das einfach auch ein ganz normales Geschehen, was wir da sehen. Und da ist auch immer wieder wichtig, die langfristige Komponente hervorzuheben, dass es einfach nicht ein Investment ist, wo ich jetzt sage, ich bin da jetzt jeden Tag aktiv in der Börse, sondern wo man langfristig investiert und wie gesagt, dann werden die Kurse sich auch auf langfristige Sicht wieder erholen, genau.
Mm-hmm. Sind natürlich vor allem junge Leute wahrscheinlich sehr interessiert an diesen Tech-Aktien. Diese Brands, Apple, Tesla, die sind einem ja irgendwie im Alltag auch sehr nahe und dann ist es dann vielleicht naheliegend, wenn ich in die App des Neo-Brokers gehe, dass ich mir zuerst diese Aktien kaufe. Aber es gibt ja ganz viele andere. Gibt es irgendwelche Aktientypen, die vielleicht nicht so diesen Schwankungen ausgesetzt sind, so die ganz großen Brands, die immer gut gehen? Weiß nicht, Coca-Cola muss man immer trinken, kann man das irgendwie so pauschalieren?
Ja, wenn man jetzt generell nicht so schwankungsaffin ist und das vielleicht einen noch ein bisschen nervös macht, dann empfiehlt es sich eigentlich generell nicht in Einzelwerte zu investieren, sondern da einfach einen breit diversifizierten Index sich auszuwählen. Das kann dann zum Beispiel auch ein Tech-Index sein, wie der Nasdaq 100, wo man dann einfach sagt, ich partizipiere da an der Gesamtentwicklung vom Markt, ohne dass ich da jetzt in Einzelinvestments reingehe, die dann womöglich größeren Schwankungen ausgesetzt sind. Gerade wenn wir jetzt eben nochmal bei Netflix waren, da war jetzt ja im Januar, Februar einmal der Kurssturz von 25%, jetzt letzte Woche nochmal. Das habe ich dann beim Nasdaq natürlich nicht, weil da sind andere Schwergewichte drin, die das dann mehr oder weniger austarieren, wo ich dann sagen kann, ja, da ist es natürlich auch abwärts gegangen, aber lange nicht so extrem wie bei den Einzelwerten. Genau, also das würden wir dann eher empfehlen, dass man da sich einen größeren Korb aussucht von Investments. Genau.
Absolut. Und damit sind wir auch schon beim nächsten großen Thema, ETFs, Exchange Traded Funds. Wobei handelt es sich da genau? Also es sind Körbe von Aktien zu bestimmten Themen, Tech zum Beispiel, die werden zusammengefasst und dann kann ich quasi gesammelt in die investieren. Sind die damit interessanter als so Einzelaktien, als dieses berühmt-berüchtigte Stockpicking?
Genau, also bei den ETFs handelt es sich einfach um einen Korb, da wird ein Index nachgebildet. Also in Deutschland kann man da eigentlich gut den DAX als Beispiel nehmen. Das ist so der größte deutsche Leitindex, da sind die 40 größten Unternehmen drin. Und ja, dann gibt es natürlich zu verschiedenen Themen ETFs, also beispielsweise auch zu Rohstoffen oder halt auch nur der amerikanische Markt. Dann so der bekannteste ETF ist, glaube ich, der MSCI World, kann man so sagen. Da sind 1600 oder über 1600 Unternehmen letztendlich gelistet weltweit. Und da partizipiert man einfach an der Gesamtentwicklung vom Aktienmarkt, was sich somit auch empfiehlt, wenn man sich nicht groß, sage ich mal, mit dem Thema dann auseinandersetzen will. Es kann auch Stressfaktor für manche Leute sein und so entgeht man dem Ganzen.
Ja, und ich glaube, was viele Leute vielleicht auch nicht wissen, ist, dass ETFs halt nicht nur einfach irgendwelche Indexes nachbilden, sondern dass man sich, wenn man ETFs kauft, auch eine Exposure zum Beispiel zu Gold kaufen kann und die dann eben den Goldpreis nachbilden oder zu Immobilien. Ich glaube, das ist, was das nicht immer allen Leuten bewusst ist, aber das sind ETFs halt auch eine super Wahl, wenn du jetzt sagst, du willst nicht direkt in Gold selbst investieren, sondern du willst an der Wertentwicklung von Gold teilhaben.
Okay, das heißt, in ETFs können auch andere Dinge als einfach nur Aktien von Unternehmen drinstecken, sondern eben, wie du gerade sagst, Edelmetalle zum Beispiel oder auch Immobilienwerte.
Was das Ganze so attraktiv macht, ist auch, dass die Produkte super liquide sind. Also ich kann letztendlich die Produkte super schnell verkaufen, aber auch neu zukaufen. Und gerade, wenn wir darüber sprechen, was Sophie jetzt als Beispiel genannt hat, Gold, wenn ich jetzt wirklich physisch in Gold investieren muss, dann ist das erstmal aufwendig. Ich muss irgendwo hingehen, dann muss ich es auch gut lagern, gut verstauen. Ich brauche vielleicht auch noch einen Banksafe. Und das Ganze fällt dann natürlich bei diesen Investments, also bei ETFs oder aber auch bei ETCs, also Exchange Traded Commodity, da investiert man dann wirklich nur in einen Rohstoff oder in ein Edelmetall, fällt das natürlich komplett weg. Das heißt, ich habe das dann einfach in meinem Depot liegen, auch ganz normal wie ein Wertpapier und muss mich da jetzt nicht noch irgendwie um die Lagerung oder den physischen Kauf oder Verkauf kümmern.
Okay, und jetzt mal unabhängig davon, was in dem ETF drinsteckt, da kürzlich wieder mal in die App meines Neo-Brokers hineingeschaut. Der hat da mehr als 1000 ETFs drinnen und auch ich bin dann teilweise damit überfordert, mir dann den oder die richtigen oder die passenden auszusuchen. Auf was sollte man bei ETFs schauen, jetzt mal unabhängig davon, was drinsteckt?
Genau, also es ist ziemlich wichtig, darauf zu achten, erstmal, welche Währung da eigentlich im ETF in der Beschreibung genannt wird, ob es jetzt Euro ist, ob es US-Dollar ist. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe jetzt ein US-Dollar-Investment, muss man sich klar machen einfach, dass ich ein Währungsrisiko in meinem Portfolio jetzt drin habe, weil ich bezahle ja einfach alles in Euro. Das ist ganz normal die Währung, auch für meinen Supermarkt beispielsweise. Wenn ich jetzt aber in US-Dollar investiere, habe ich natürlich auch die Entwicklung vom US-Dollar mit drin. Also das sind Sachen, da muss man sich jetzt klar machen, so hey, möchte ich das eigentlich? Ist es vielleicht auch eine Chance, die ich da mir ins Portfolio hole? Kann man ja auch von der anderen Seite sehen. Dann sollte man auch auf die Gebührenstruktur achten. Also da steht immer TER, also das ist Total Expense Ratio. Da sehe ich einfach, was zahle ich eigentlich an Gebühren letztendlich für meinen ETF. Genau. Und ansonsten sollte man natürlich noch schauen, dass die Größe vom ETF groß genug ist. Also eine gute Größe ist so ab 500 Millionen. Und dann auch noch schauen, dass der ETF nicht erst irgendwie gestern aufgelegt wurde. Da ist auch immer gut zu schauen, so vielleicht so 5 bis 8 Jahre, dass er schon im Markt ist. Das einfach nur, dass man, sag ich mal, das Risiko umgeht, dass der ETF wieder geschlossen wird. Wenn der ETF geschlossen wird, also vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu, weil er jetzt nicht gut gelaufen ist oder weil sich die Gesellschaft, die ihn aufgelegt hat, da irgendwie mehr Zufluss, Geldzufluss erwartet hat, ist es auf jeden Fall kein Drama. Man kriegt sein Geld zurück. Man muss dann halt vielleicht nur mal ein bisschen warten, bis das alles abgewickelt wird, aber das Geld ist auf gar keinen Fall weg. Aber wenn man sagt, ich möchte mir den Kopfschmerz jetzt nicht unbedingt antun, dann sollte man einfach von Anfang an darauf achten, dass der ETF groß genug ist vom Geldvolumen, aber auch halt, dass er schon lange im Markt ist. Genau.
Okay, und jetzt ist die Welt der ETFs ja sehr, sehr vielfältig. Also da gibt es ja, glaube ich, Zehntausende, vielleicht sind es sogar Hunderttausende, ich weiß es gar nicht. Aber kann man generell irgendwie sagen, das ist ein Mittel, um eben der Inflation ein Schnippchen zu schlagen oder nur trifft das nur auf einen bestimmten Teil der ETFs zu?
Nee, absolut. Also wir sagen, es ist wichtig, auch einfach das ETF-Portfolio breit aufzustellen, also dass man in vielen Asset-Klassen investiert ist. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, über die Immobilien beispielsweise, dass das ein guter Ausgleich ist für die Inflation. Sophie hat dann eben auch angebracht, dass es ja auch Immobilien-ETFs gibt oder REITs gibt, woran man investieren kann. Das ist eine gute Möglichkeit. Dann Gold langfristig auch auf jeden Fall als Inflationsschutz anzusehen, kann man sich auch ins Portfolio holen. Aktien sowieso generell. Von daher ist das eine gute Möglichkeit, der Inflation effektiv entgegenzuwirken, ja.
Okay. Kommen wir zur nächsten Asset-Klasse, Staatsanleihen. Die sind ja jetzt auch immer wieder oder immer öfter im Gespräch im Zuge der Inflation. Warum ist das so?
Genau, vielleicht einmal ganz kurz dazu, wenn wir jetzt bei dem Thema Staatsanleihen sind, was viele vielleicht auch nicht wissen, es gibt ja sogenannte inflationsgeschützte Staatsanleihen. Also, dass man sagen kann, ich hole mir explizit etwas, das im Namen trägt, dass ich gegen die Inflation geschützt unterstützt werde. Das kann man sich so vorstellen, bei einer Staatsanleihe ist man ja immer selber Kreditgeber. Also wenn ich jetzt sage, 100 Euro, das Geld gebe ich jetzt Deutschland, damit jetzt beispielsweise neue Brücken gebaut werden, dann kriege ich dafür Zinsen. Das kann man sich so vorstellen wie bei einem ganz normalen Immobilienkredit. Da bekomme ich ja von der Geldbank und muss dann Zinsen zurückzahlen. Und genauso zahlt mir Deutschland dann auch Zinsen zurück, wenn ich dann den Kredit Deutschland gegeben habe. Und diese Zinsen kann ich schützen lassen gegen die Inflation. Das heißt, auf der einen Seite kann ich meine Zinsen schützen lassen und auf der anderen Seite aber auch die 100 Euro. Jetzt, wenn wir sagen, in den letzten 10 Jahren gab es irgendwie 10% Inflation als Beispiel, ich habe 100 Euro ausgeliehen, dann kriege ich nicht 100 Euro zurück, sondern 110 Euro zurück. Also das ist eigentlich ein ganz attraktives Mittel, um da der Inflation ein Schnippchen zu schlagen, wie man so schön sagt, und da effektiv gegen vorzugehen, genau.
Okay, also das klingt tatsächlich nach einem sehr attraktiven Ding, also inflationsgeschützte Staatsanleihen. Haben die auch einen Nachteil? Die sind wahrscheinlich im Wertzuwachs wahrscheinlich mit dem einen oder anderen ETF, der einen oder anderen Aktie oder dem einen oder anderen Crypto-Asset wahrscheinlich nicht zu vergleichen, oder?
Nee, genau, aber da muss man auch sagen, also es kommt immer so ein bisschen auf die Risikofreudigkeit an vom Portfolioinhaber. Also insgesamt sagen wir da, hey, wenn du jetzt ein bisschen risikoaverser bist, also sagst, du möchtest jetzt nicht so viel Risiko, nicht so viel Schwankungen in deinem Portfolio haben, dann mach doch lieber einen größeren Anteil in Staatsanleihen als anstatt nämlich in Aktien. Weil man muss sagen, bei den Aktien ist natürlich auch die Schwankungsbreite, also das Auf und Ab der Investments, viel größer als bei den Anleihen. Da muss man sich dann einfach selber die Frage stellen, was möchte ich denn? Und das sind dann aber auch individuelle Entscheidungen, die Anleger für sich selber treffen müssen.
Okay, alles klar. Also ein eher konservativeres Investment. Kommen wir quasi zum anderen Ende des Spektrums. Bitcoin, Crypto Assets 2020, 2021 haben die ja einen ziemlichen Aufschwung erlebt. Und gerade bei Bitcoin-Anhängern wird immer wieder gesagt, Bitcoin, das ist ein super Mittel gegen die Inflation. Kann man das so unterzeichnen oder ist das auch viel Marketing?
Ja, also ich finde es immer ein super spannender Ansatz, wie viele verschiedene Meinungen da im Raum stehen. Und viele Bitcoin- und Krypto-Supporter sagen halt, der Grund, warum Bitcoin ein perfekter Inflationsschutz wäre, ist durch die fixe Anzahl. Also es gibt ja dann 21 Millionen, die es jemals geben kann an Bitcoin, und es ist nicht so wie bei einer Zentralbank, die dann einfach nur Geld drucken kann und es vermehren. Das, glaube ich, wären jetzt mal so die Befürworter. Aber man muss natürlich auch sagen, der ganze Kryptomarkt und vor allem Bitcoin ist einfach noch kein ausgereifter Markt. Also der gibt es noch nicht so lange, der ist noch nicht reguliert wie andere Märkte. Und es gibt keine langfristige Korrelationsstudie, wie man zum Beispiel sagt, okay, so verhält sich jetzt Cryptocurrency oder Bitcoin im Vergleich zu Gold, wo man halt weiß, ah, okay, das war die Gold-Performance und so hat sich die zu der Inflation verhalten. Und man muss halt auch sagen, Cryptocurrency hat ganz starke Kursschwankungen und hat jetzt eigentlich nicht die Stabilität, die man sich vielleicht von einem Inflationsschutz wünscht.
Okay, und jetzt gibt's Bitcoin auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen riesengroßen oder verhältnismäßig großen Markt für sogenannte Altcoins, also andere Crypto-Assets als Bitcoin. Wie sind die zu bewerten? Die sind ja, glaube ich, nochmal volatiler als der Bitcoin selbst, oder?
Genau, also ich denke mal, wenn einem die Kursschwankungen von Bitcoin schon nervös machen, dann sind die ganzen anderen Coins, die ja super viele Kursschwankungen haben, ja noch weniger vielleicht der Inflationsschutz und die Stabilität, die man sich eben sucht. Mhm,
ja. Und jetzt hat man in den letzten Wochen ja gesehen, dass sich Bitcoin und Crypto-Assets zumindest sehr ähnlich wie Tech-Aktien bewegen. Also wenn zum Beispiel der Nasdaq 100 runtergegangen ist, dann sind die Crypto-Assets im Kurs auch runtergegangen. Sind diese zwei Bereiche mittlerweile ein wenig sogar aneinander gekoppelt?
Ja, also ich würde sagen, man sieht schon eine Korrelation auch in den zwei Bereichen, und das ist ja oft so, wenn wir uns die Depots von diversen Anlegern anschauen, Leute, die in Krypto investiert haben oder sind, halten dann oft auch Tech-Aktien und vice versa, und manchmal ist es ja auch so, dass entweder der Einstieg über Krypto läuft und dann traut man sich an den Tech-Bereich ran, oder man hat vielleicht am Anfang erst so Tech-Aktien und dann geht man in den Krypto-Bereich, aber wir sehen wirklich, es ist koordiniert schon stark.
Mhm. Alles klar. Gut, und dann kommen wir last but not least zu den Rohstoffen. Eingangs haben wir auch schon darüber gesprochen, man hat es natürlich gesehen, die Öl- und Gaspreise sind durch die Decke gegangen, teilweise auch Getreide, aufgrund des Ukraine-Kriegs. Wie geht man jetzt mit Rohstoffinvestments um? Ist das eigentlich was für den Kleinanleger? Ich denke da immer irgendwie so an Großhändler, die Millionen von Tonnen Weizen irgendwo kaufen, aber ist das auch was für uns eins?
Bei Rohstoffen verhält es sich auch genauso wie bei den anderen Asset Classes, zu denen wir eben schon gesprochen haben. Also letztendlich kann ich mir da auch einfach einen breiten Korb holen, wo ganz verschiedene Dinge dann mit drin sind. Also vielleicht vergisst man ab und zu, du hast es eben schon genannt, dass auch Getreide ein Rohstoff ist oder insgesamt Agrarprodukte. Also gerade wenn wir auch drüber sprechen mit Baumwolle, mit Mais zum Beispiel oder mit Kaffee, Orangensaft, das sind auch alles Rohstoffe. Dann natürlich der Energiesektor, also Öl und Gas, das war jetzt ja aufgrund der Ukraine-Krise sehr stark im Gespräch. Und dann auch nicht zu vernachlässigen die Edelmetalle bzw. Industriemetalle, also da kann auch zum Beispiel Stahl, Kupfer, Aluminium, alles mit drinne sein. Und letztendlich muss man einfach sagen, dass auch die gestiegenen Rohstoffpreise stark zur Inflation letztendlich beigetragen haben. Weil letztendlich, wo sehe ich die Inflation? Die sehe ich an der Tankstelle. Was ist der Grund dafür? Gestiegene Öl- und Gaspreise. Ich bin im Supermarkt, die Lebensmittel werden teurer. Es ist auch aufgrund von den gestiegenen Inputs letztendlich, also aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise. Und da muss man auch sagen, das ist auch Klimawandel technisch zu beurteilen, also gerade extreme Dürren beispielsweise, in puncto Baumwolle, waren jetzt extreme Trockenphasen, wo einfach nicht so viel geerntet werden konnte, wie man es sich vorgestellt hat. Das Angebot wurde verknappt. Und dadurch sind dann letztendlich die Preise gestiegen. Genau. Und dann vielleicht nochmal ein Faktor, auch nochmal zur Deglobalisierung mit Corona, dass die ganzen Häfen gerade gar nicht normal laufen können, weil die ganzen Lockdowns in China wieder stattfinden. Da muss man auch sagen, da sind einfach nicht genug Produkte geliefert worden, wo man dann jetzt sagen könnte, die Produkte könnten effizient hergestellt werden. Wo man dann auch sagt, Rohstoffe auch gerade so in puncto Aluminium, Metalle, die auch in der Chipproduktion hergestellt wurden, oder hergestellt werden. Und letztendlich haben die Rohstoffe da einen starken Einfluss auf die Inflation, warum es da auch Sinn macht, in Rohstoffe zu investieren. Genau.
Genau, und man sollte auch vielleicht oft sagen, dass die Inflation ja auch total viel mit Psychologie zu tun. Also wenn du dir denkst, dein Geld wird immer weniger wert und du sollst vielleicht investieren oder zum Beispiel Arbeit, da sagen sie, okay, jetzt kaufe ich mir eine neue Maschine für meinen Betrieb oder so oder einen neuen Laptop, und diese ganzen Rohstoffe, die werden ja auch produziert, also in die Chips oder in die Maschinen rein, und dadurch steigt natürlich dann auch der Preis, weil das ist wie das klassische Angebot-Nachfrage-Modell.
Okay, alles klar. Ja, super. Na, jetzt haben wir mal die ganzen großen Asset-Klassen durchbesprochen. Vielen Dank dafür. Vielleicht zum Abschluss, welche so Grundregeln des Investierens können wir unseren Hörerinnen noch mitgeben? Ich zum Beispiel habe für mich gelernt, man muss das alles langfristig sehen. Also dieses Stockpicking von heute auf morgen ist sehr, sehr risikobehaftet. Den Markt zu schlagen, das schaffen nur die wenigsten. Was sind so eure Grundregeln, an die ihr euch haltet?
Also ich würde vielleicht sagen, für den Anfang jetzt gerade auch, wenn wir mit Leuten sprechen, die noch gar nicht investieren, klein anfangen. Also man denkt sich immer, oh Gott, und jetzt muss ich hier direkt irgendwie 20% von meinem Nettoeinkommen investieren. Also da ist vielleicht wirklich, wenn man sich einfach mal das Ziel setzt, diesen Monat investiere ich einfach mal 20 Euro und setze mich einfach mal hin und suche mir vielleicht 4 ETFs raus, dass man sich da nicht unter Druck setzt, sondern da einfach langsam anfängt. Und dann auf jeden Fall auch nochmal schauen, nicht nur in ein Einzelinvestment reingehen, sondern da auch schön breit streuen, dass man da auch ja letztendlich den breiten Markt abdeckt und schauen, dass man in verschiedene Asset Classes investiert, über die wir gerade auch gesprochen haben, also zum Beispiel Aktien, inflationsindexierte Anleihen, Rohstoffe, Gold, dass man sich da einfach einen bunten Korb zusammenstellt, wo man dann auch sagen kann, wenn jetzt ein Investment, beispielsweise jetzt irgendwie Aktien, wie man am Anfang des Jahres gesehen haben, nicht irgendwie so richtig performt haben, wie man sich es vorgestellt hat, dass ich aber auf der anderen Seite die Rohstoffe habe, die das dann ein bisschen ausgleichen und dann das Portfolio wieder in eine Balance bringen, genau.
Ja, ich würde vielleicht auch noch sagen, so mein Top-Tipp ist immer, es ist einfacher anzufangen, wenn man halt ein gewisses Ziel hat, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt für die Rente vorsorgen, ne? Und oder auch ein kleineres Ziel oder sagt, okay, ich würde mir irgendwann gerne mal ein Haus kaufen. Und dann kann man sein Portfolio nämlich auch so ein bisschen anpassen, weil dann darf das Portfolio gerne mal nach unten gehen und es darf auch mal krachen. Und man sollte dann nicht immer gleich alles verkaufen, weil man investiert ja langfristig, also weil das Haus ist jetzt auch erst in 5 Jahren da oder die Rente vielleicht mal in 20. Also mein Top-Tipp wäre, sich also nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn es mal nach unten geht.
Okay, alles klar. Also wichtige Worte zum Schluss, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Inflationsraten schauen dramatisch aus, aber man muss auch nicht gleich die Nerven verlieren. Lisa und Sophie, es war wirklich sehr spannend, mit euch die Assetklassen durchzugehen. Vielen, vielen Dank fürs Interview.
Ja, vielen lieben Dank.
Ja, danke schön. Ciao.